Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Sonntag veröffentlichen wir eine Folge der Woche, die dann frei für alle im öffentlichen Feed zu hören ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Tag hören. Wir senden und produzieren jeden Tag eine frische Folge mit Interviews, Blick hinter die Kulissen und natürlich auch Spiele-Reviews, News und alles, was dazugehört zum Thema Spielkultur mit vielen, vielen bunten Gästen aus der Branche und aus der Industrie. Zugang zu unseren Folgen erhaltet ihr auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt und Backer und Supporter dieses Podcast werdet. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es euch extra was kostet. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, weil ihr zum Beispiel den Videodienst dort nutzt oder den schnelleren Versand, dann habt ihr auch gratis ein Abo zu verschenken auf twitch.tv/insertmoin. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hinterlasst dann 5 Euro, die euch Amazon quasi gratis schenkt dafür, dass ihr Amazon Prime-Kunde seid. Und von diesem Geld erhalten wir ungefähr die Hälfte, also rund 2,50 Euro, ohne dass euch Kosten entstehen. Das wäre großartig, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach diesen Klick hinterlasst. Leider muss man den einmal im Monat erneuern, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr uns auf diese Weise vielleicht zusätzlich noch unterstützen könnt. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss!
Wunderschönen guten Morgen, Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und die gute Lara. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Du grinst aber breit. Liegt das an dem Projektnamen des, liegt das an diesem Projektnamen des Zencaster-Projektes vielleicht?
Das könnte sein. Es ist so ein bisschen das Motto des, der heutigen Folge auf jeden Fall.
Ja, kannst du auch gerne mal vorlesen.
Nazis auf die Fresse.
Jawohl. So ist es. ganz klar. Ist ja auch das Thema des heutigen Spiels sozusagen, was wir
ja,
besprechen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
Das Wolfenstein Youngblood habt ihr auch schon mit TI gelesen und das Motto, wir hätten es auch Wolfenstein Doppelpunkt Sozialadäquanzklausel nennen können. Das ist ja in aller Munde, deswegen gewesen eigentlich. Aber man vergisst dabei eigentlich auch ganz gerne, dass Wolfenstein natürlich ein antifaschistisches Spiel ist. Und das hat sich jetzt mit Youngblood natürlich auch nicht geändert. Und das ist eigentlich schon, allein deshalb ist das Spiel schon lobenswert. Also, das kann jetzt auch, alles, was wir jetzt sagen, ist eigentlich auch nicht wichtig. Die politische Aussage ist, Nazis auf der Fresse. Perfekt.
Ja. Ja. Eigentlich und schon jetzt, Spaß dabei.
Und Spaß dabei, genau. Boah, und bevor ich jetzt irgendwas sage, ich habe noch nie Wolfenstein gespielt, also von den neueren Teilen. Das ist mein erster Wolfenstein-Teil von den Machine Games-Dingern. Ach. Ja. Aha. Und ich muss ehrlich sagen, also das Spiel, wir werden jetzt in diesem Cast sehr ausführlich über die Schwächen reden und so weiter. Das hat auch viele Schwächen, aber es fühlt sich sehr befriedigend an.
Das muss ich ehrlich sagen. Es ist wirklich geil. Also ich habe den Vorgänger habe ich gespielt, der war ja ein Solo-Teil. Und jetzt habe ich das auch so ausgenutzt, dass ich das mit einer Freundin im Koop gespielt habe. Und ich glaube, ich habe sie so nach 2-3 Stunden doch ein bisschen genervt, weil ich bei jedem zweiten Gegner, den ich erschossen habe, immer so wirklich Scheiß, Verreck, Nazi, Dreck, Arschloch geschrien habe. Und ich habe halt auch wie so voll wie im letzten John Wick, der Gegner war schon tot und ich habe noch ein halbes Magazin in ihn reingeballert.
John Wick Power oder so. John Wick Spirit noch mit rein.
Ja. Geil.
Ja, aber das muss man sagen. Also jetzt habe ich nämlich richtig Lust, die anderen Teile zu spielen, von denen ich gehört habe, dass sie auch besser sind. Aber die, es fühlt sich so gut an. Also dieser ganze Frust, diesen ganzen politischen Frust, den du aufgebaut hast irgendwie, der entlädt sich dann wirklich, der entlädt sich wortwörtlich in diesem Spiel. Und die Schussmechanik ist ja ein Traum. Also das spielt sich halt auch mega gut und Waffen haben richtig Wumms und alles knallt so richtig. Und wenn dann, wenn du dann irgendwie einen Haufen Faschisten gegenüberstehst das fühlt sich einfach gut an. So, das wollte ich nur mal sagen, es ist ein sehr befriedigendes Spiel. vielleicht können wir ganz kurz, was ist denn Youngblood eigentlich? Also wie ordnet man das da ein?
Ja, also es ist rein mechanisch ist es ein Ego-Shooter und es ist eine Art Spin-off, Halbfortsetzung von dem Wolfenstein-Franchise. mit der Thematik so Alternative History. Die Nazis haben den Krieg gewonnen und dann gibt es natürlich einen Widerstand, gerade in Amerika. Und da gibt es einen Widerstandskämpfer, BJ Blazkowicz, der polnischer Jude ist, beziehungsweise er ist halb Amerikaner, aber seine Mutter ist, glaube ich, jüdisch auch. Und die da gibt es in den Hauptspielen New Colossus, war, glaube ich, das Letzte. Da geht es halt darum, wie er das Regime beziehungsweise eben die Neonazis oder Nazis, in dem Fall sind es ja noch klassische Nazis, aufhalten muss, einmal allein ganz, ganz klassisch. Und jetzt in Wolfenstein Youngblood machen wir einen Zeitsprung in die 80er. Und BJ Blazkowicz hat zwei Töchter, die jetzt so im späteren Teenageralter sind. Ich würde mal so 18, 19 sagen. Und ja. Jetzt ist es so, dass der BJ plötzlich verschwunden ist. Eigentlich hat er sich auf eine Farm irgendwo auf dem amerikanischen Land zurückgezogen, hat natürlich seine Töchter schon so ein bisschen auch trainiert im Kampf, damit die sich zu wehren wissen, weil in Europa immer noch die Nazis irgendwie auch ziemlich wüten und er verschwindet und dann kommt raus, dass sich irgendwo in seine letzte Spur verläuft, sich in Paris. Und da reisen die zwei jungen Mädchen Jess und Sof hin, ohne dass es die Eltern wissen, beziehungsweise ohne dass es die Mutter weiß, und schließen sich dem Pariser Untergrund Widerstand an und versuchen dort die Spuren des Vaters nachzuverfolgen und gleichzeitig dem Widerstand unter die Arme zu greifen. Das ist
genau
das Spiel.
Und es wird im Intro auch relativ schnell etabliert, dass die beiden einfach krass von ihren Eltern ausgebildet sind. Also die machen da am Anfang so ein hartes Training. Die eine schlägt die ganze Zeit auf den Boxsack ein, die andere kriegt von dem Beskowitz dann so eine, ich weiß nicht, so eine Art spirituelles Training. Sie soll sich da mit dem Scharfschützengewehr auf was konzentrieren und er dann so, du musst deine Umgebung beobachten und sowas alles. Also so diese Richtung ist alles sehr klischeebeladen, aber macht trotzdem Spaß, weil diese Mädels sind halt wirklich auch sehr jugendlich, sehr, sehr jugendlich. Also die sind im Gegensatz zu dem, so, das, was ich jetzt so von den anderen Wolfenstein-Spielen weiß, ist, dass es halt alles schon, sind halt erwachsene Figuren und die sind alle auch nicht so hip oder irgendwie sowas. Und hier hat man dann halt irgendwie zwei Mädchen, die halt wirklich auch so miteinander reden. Und das Besondere ist, es sind Zwillingsschwestern, so ist die Dynamik zwischen den beiden auch ein bisschen anders. Also die kennen sich halt ihr Leben lang, haben ihr Leben lang trainiert, aber haben jetzt auch keine so Rivalität. Also das ist immer so eine freundschaftliche Rivalität so irgendwie, also Wenn die eine sagt so, du bist ja echt ganz schön scheiße, dann versteht die andere das auch voll. Also die sagt dann auch direkt, ja, du auch, und dann fallen sie sich in die Arme. Also da gibt's jetzt so keinen Konflikt. Und das ist deshalb halt auch so gewählt, weil es ein Koop-Shooter ist, ne? Also das ist das ganze Ding. Wolfenstein war vorher linearer Singleplayer und jetzt ist es halt ein Multiplayer, also ein striktes Koop-Spiel, was so Vor- und Nachteile, glaube ich, auch hat, ne? Also hast du die anderen Teile davor gespielt?
Ja, ja, also ich habe die Neuinterpretation, die letzten habe ich gespielt. Tatsächlich erst den zweiten, dann den ersten, weil mir der zweite auch ganz gut gefallen hat. Auch wenn ich sagen muss, ich bin halt so vom Shooter-Mechanik her, ist es schnell für mich so ein bisschen langweilig, weil sich da natürlich nicht viel tut, außer man kriegt halt immer wieder neue Wummen und es kommen neue Gegner, aber sonst ändert sich halt nicht viel. Und bei den Wolfenstein-Teilen ist es halt wirklich so das Setting und die Story, die das Ganze für mich dann irgendwo halbwegs interessant bleibt. Und hier ist es halt so, dass die Mechanik sich so aufteilt auf die zwei Schwestern. Das bedeutet, eigentlich ist es ein normaler Ego-Shooter, aber du hast halt so manche Passagen, die kann man nur zu zweit weiterbringen, weil du gleichzeitig eben Hebel ziehen musst oder man muss Codes generieren, die an einer anderen Stelle dann eingegeben werden müssen gleichzeitig. Das sind so die Mechaniken, die das ganze Koop macht. Und selbst wenn man es alleine spielt, ist immer eine KI-Koop-Figur dabei. Da kann ich jetzt persönlich nicht so viel zu sagen, weil ich das komplette Spiel mit einer menschlichen Partnerin gespielt habe. Deswegen weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Ich habe aber von vertrauten Kreisen gehört, dass das relativ gut funktionieren soll, bis auf so ein bisschen die Bosskämpfe, die manchmal ein bisschen tricky werden können. Aber im normalen Spiel soll das ganz gut funktionieren.
Ja, ich habe das komplett alleine gespielt. Ich habe keine Freunde. Und Oh. Und ich habe also das funktioniert super. Die KI ist total gut. Ich hatte irgendwie ein, zwei Situationen, wo sie mich nicht richtig sinnvoll gerettet hat. Bei einer konnte ich mir vorstellen, dass die KI einfach nicht aus der Ecke rausgekommen ist unter dem ganzen Feindbeschuss. Bei der anderen war es irgendwie etwas weird, aber das ist auch wirklich eins der wenigen Fälle, wo das mal irgendwie passiert ist. Und ansonsten, also ich habe die Person genommen, die jetzt kein Cloak-Device hat, oder das kann man ja am Anfang festlegen, wer von den beiden welche Gadgets bekommt. Und ich habe dann die Haut-drauf-Methode eher genommen, also ich konnte mich nicht unsichtbar machen. Und die KI hat halt einfach von vornherein immer auch diese Sachen auch genutzt. Ne? Also dann auch wirklich tatsächlich sich angeschlichen und dann sich unsichtbar gestellt und mir dann aber auch immer irgendwelche Hinweise und Tipps gegeben. Es findet ja ständig irgendwie ein Dialog statt zwischen den beiden. Und die Hinweise waren auch gut. Und wenn ich zum Beispiel einen Raum betrete und da ist dann irgendwie ein Computer, wo man Disketten finden kann oder so, hat mich die KI halt auch darauf hingewiesen und gesagt, hey, guck dir das mal an oder so. Also das hat wunderbar funktioniert. Also man hat jetzt nicht bemerkt, es ist, ich weiß nicht, also ich würde sogar schon fast sagen, es war gleichwertig zu einem menschlichen Spieler, weil das fühlte sich schon sehr Koop-mäßig irgendwie an und sehr gamey und das war ziemlich gut. Also das war echt okay.
Also dieses Wiederbeleben ist halt so ein ganz großes Element, was du vorher halt nicht hast, weil du natürlich als BJ immer alleine unterwegs bist und du hast halt diese Save-Funktion nicht. Und das ist ganz interessant, weil man hat dann so bis zu drei gemeinsame Leben, die man aufbrauchen kann. Das bedeutet, wenn beide irgendwie gleichzeitig sterben würden, dann wird ein Herz verbraucht. Oder wenn eine am Verbluten ist und die andere es nicht schafft, sie rechtzeitig wieder aufzupäppeln, dann geht auch ein Leben drauf. Und wenn alle drei Leben weg sind und man dann, wenn dann eine ausblutet oder man oder beide ausbluten oder sterben, dann ist Game Over und man startet am Rücksetzpunkt, der aber relativ gut, also am Anfang des Abschnitts quasi gesetzt wird. Man muss dann schon nochmal viel machen. Aber also das ist uns relativ selten passiert, weil man findet auch so Kisten, wo man diese Herzen wieder auffüllen kann. Und wenn man sich halbwegs ein bisschen abspricht, dann kann man mit diesem Wiederbeleben eigentlich relativ gut durchkommen. Und das ist so ein großer, so eine Mechanik, die das Ganze halt auch schon wirklich auch Koop-lastig macht. Und diese Fähigkeiten, die sind auch ein bisschen stärker ausgebaut, als es noch in den vorigen Teilen war. Da gibt es zwar auch, so eine Art Fähigkeiten, aber die sind hier noch ein bisschen stärker rollenspielartiger, dass man da mehr noch Fähigkeitenpunkte investieren kann, um die aufzuleveln. Und man kann auch die Waffen upgraden. So, es ist nun so, dass wenn du hast gesagt, du hast jetzt mit diesem Haut drauf gestartet, mit diesem Rempel-Fähigkeits-Ding.
Genau.
Man kann aber trotzdem auch noch hinterher die Cloak-Device freischalten. Das ist natürlich noch nicht sinnvoll, weil man levelt halt so wie im Rollenspiel auf und kriegt dann pro Level einen Fähigkeitenpunkt. Und das ist natürlich schon sinnvoll, sich irgendwie auf eine Sache festzulegen in so einem Koop-Ding, damit eine Figur das eine gut kann und die andere Figur das andere gut kann. Aber wenn man das alleine spielt, kann man theoretisch auch alle Grundfähigkeiten erlangen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich verskillen kann oder so.
Aber das gab es im Vorgänger also gar nicht, oder? Also das ist ja quasi jetzt komplett neu.
Naja, es gibt Fähigkeiten. Im letzten findest du, im späteren Verlauf gibt es dann kannst du so drei unterschiedliche wissenschaftliche Errungenschaften. Und da kannst du dir, glaube ich, eine davon dann aussuchen, wenn ich mich täusche. Oder maximal zwei. Und die eine ist dann so, du kannst dreimal so hoch springen. Die andere ist, dass du dich wie bei Metroid in so eine Mini-Version von dir selber zusammenschrumpfen kannst quasi. Und dann
What?
Ja, also nicht so klein Mini-Version wie Mini-Me, sondern plötzlich sind deine Arme und Beine irgendwie weg und du bist nur noch ein Kopf oder so und rollst dann so durch. Irgendwie kannst
in
du
halt, Wolfenstein?
Ja, im letzten war das, glaube ich. Ja.
What? Ja. Ich habe das ganz anders eingeordnet. So was gibt's da drin?
Ja, aber halt, das war relativ neu auch und kommt auch etwas später erst. Und man muss sich halt für eins von den drei entscheiden. Ich glaube, das dritte war, was war denn das dritte gleich noch? Das war auch irgendwie so eine Haut drauf. Funktion eher. Also es war eine, die, wo du halt hoher springen kannst, sodass du dich, also bei dem klassischen Wolfenstein war es halt so, du hattest sehr schlauchige Level, aber du konntest die, gab es mehrere Wege. Du konntest entweder so durch kleine Schächte durchschleichen, die natürlich, die manche erst durch diese Spezialfähigkeit überhaupt möglich geworden sind, aber man kann auch vorher schon viel schleichen und man kann, gerade im letzten kann man sich zu 80% durchstealthen, weil man eben diese Stealth-Kills auch schon hat. Die gibt's ja hier jetzt auch wieder. Du hast entweder Wurfattacken, entweder so Äxte oder so Messer, oder du kannst dich von hinten anschleichen und die Leute wirklich, sehr brutal abmetzeln. Und du kannst aber auch, wenn du versuchst mit diesem Doppelsprung, kannst du zum Beispiel auf eine höhere Ebene und dann über die Leute drüber und dann von hinten oder du springst auf sie von oben drauf oder so weiter. Und eben, du kannst diese frontale Sache. Und durch dieses Level-System jetzt bei Youngblood ist es aber so, dass das Frontale am Anfang noch nicht so gut geht, weil du musst 3 Stützpunkte einnehmen, um dort gewisse Dinge zu machen. Die Brüder heißt es im Englischen, im Deutschen, im Englischen natürlich Brothers, aber die Nazis sprechen Deutsch, also auch eigentlich dort die Brüder. Und du kannst die, ja, könntest die theoretisch auch, kannst du dadurch die Vordertür rein, aber am Anfang haben die Gegner alle noch so einen Totenkopf drüber. Und das ist zum Beispiel neu, es gibt, die Gegner haben so Lebensanzeigen, das gibt's vorher nicht. Du siehst nicht, wie viel die aushalten. Und damit kannst du einschätzen, ob du das schon schaffst oder nicht. Weil das halt jetzt nicht mehr diese Schlauchlevel sind, sondern eher so Open-Map-Sachen. Es ist keine richtige Open-World, aber du hast so größere Gebiete, die kannst du frei erkunden. Da gibt's verschiedene Wege und die sind dann auch unterschiedlich von den Level-Gegnern. Und das ist schon auch nochmal eine ganz andere Geschichte als vorher, wo du wirklich sehr straight von A nach B, von hinten nach vorne mehr oder weniger durchläufst mit halt Abzweigungen nach rechts und links und oben unten. Aber hier hast du sowohl vertikal auch als horizontal eine offene Fläche.
Das ist das Ding. Also das ist ja irgendwie eine Koproduktion zwischen Arkane Studios, ne, die vorher Dishonored und so gemacht haben, und zwischen den Machine Games, die halt die ursprünglichen Wolfenstein-Spiele gemacht haben. Und von dem, aus meiner Perspektive, ich kenne die alten Spiele jetzt nicht, aber von dem, was ich so auch gesehen habe, erfahren habe, ist das so, dass das ganze Shooting, das Gameplay, die Action, dieses ganze Framework, das hat Machine Games quasi dann so mit reingebracht. Also deswegen fühlt sich das Schießen echt gut an. Also wirklich, das Baller macht so Bock. Und aber dieses mit der offenen Welt, das ist so dieses Typische, was man so aus Dishonored irgendwie so kennt. Und das zeigt sich der Gestalt, dass du hier das besetzte Paris hast. Und das sind so verschiedene Areale, die man dort frei erkunden kann. Und die sind so, also weiß nicht, das Wort Metroidvania passt hier vielleicht jetzt nicht so ganz, aber du hast halt schon so Objectives und kommst dann erstmal so Stück für Stück voran. Also du musst Stück für Stück das Paris dann sozusagen zurückerobern und es gibt eigentlich keine Schlauchlevels. Also es ist der erste, eigentlich nur der erste Level. Der erste Level fängt irgendwo auf so einem Zeppelin an, der ist noch relativ linear. Und von dem, was ich von den Videos kenne, sieht das halt wirklich so aus, noch wie die älteren Wolfensteins. Aber ansonsten wird das Ganze dann so geöffnet und man ist dann wirklich auch auf großen Straßen unterwegs und kämpft dann halt gegen verschiedene Gegner. Ich musste eigentlich eher so an Homefront oder so denken. Daran hat es mich eigentlich am meisten erinnert, auch wenn man jetzt sagt, Arkane Studios, Dishonored und so, weil Homefront hatte ja auch so dieses Prinzip, du musst irgendwie Gebiete zurückerobern von der nordkoreanischen Armee, die da irgendwie besetzt waren und du hast dich dann entsprechend dagegen gewehrt. Und eigentlich geht das so vom Gefühl halt auch tatsächlich in die ähnliche Richtung, nur dass halt eben jetzt hier Nazis sind. Und das ist so, also von der Grundidee ist es geil. Also weil das Paris sieht echt cool aus. Das ist, ich meine, das ist Paris, ne? Und Paris in den 80ern, spielt in den 80ern und es sind so nette Sachen. Man hört im Radio dann irgendwie so Neo-Wave-Musik 80er, das ist echt geil. Das ist so ähnlich wie bei den alten, bei dem ersten Wolfenstein habe ich da auch die Musik war ja der Knaller, wo sie dann halt so für so Musikklassiker genommen haben und dann so eingedeutscht haben, so weil die Nazis die ganzen Künstler an sich genommen haben. Und das haben sie jetzt hier mit 80er-Musik gemacht, das ist super weird. Und das sind so die Referenzen zu 80ern. Ansonsten ist es aber einfach so ein, Paris hat einfach ein cooler Schauplatz, ne, weil du diese großen, du hast diese alten Gebäude. Und so auch so ein bisschen diesen Altstadtcharakter und da sind aber trotzdem diese Cyberpunk-artigen Gerätschaften der Nazis irgendwie mit drin. Mhm. Also halt diese abgefahrenen Mechs und so und diese Mischung ist irgendwie echt geil. Also, dass du, das ist ja diese What-If-History, wie nennt man das? Also Alternative-History-Geschichte, dass das dann halt, dass die Nazis dann halt einfach weiterentwickelt waren und dann einfach so eine Technik, die heute auch überhaupt gar nicht möglich ist, dann aber halt so einem alten Stil. Und du hast trotzdem so einen alten Stil, den man so eigentlich eher so in den 50ern, 60ern vielleicht auch zuordnet, plus so eine Technik, die eigentlich so aus der Zukunft kommt, so eine ganz merkwürdige Mischung und das sieht einfach alles mega geil aus. Und dann hat das alte Paris, also dieses ne, Paris, auch egal welche Zeit man es besucht, wirkt halt durch die Gebäude trotzdem irgendwie alt und dann geht man da so durch Cafés, durch irgendwelche Gebäude hindurch, durch Wohnungen und so und hat so diese klassische französische Großstadteinrichtung und es hat irgendwie, also optisch hat mir das einfach extrem gut gefallen. Was mir nicht gefallen hat bei dem ganzen Ding, ist die Progression. Das fand ich furchtbar.
Mhm. Ja, also die Architektur ist auf jeden Fall was, womit dieses Spiel punkten kann, wenn man sich auf sowas einlässt. Ich meine, das ist immer die Frage, Leute, die gerne Shooter spielen, wie viel Interesse bringen die mit, von sich diese Gegend zu anzuschauen? Aber
wenn man Architekturstudent, der auch gerne mal ballert.
Genau. Also man merkt es vor allem gerade, wenn man dann von den Straßen in diese Brüdergebäude reingeht, von denen man sich dann von unten nach oben so durcharbeiten muss. Und da sieht man dann immer auch wieder große hallenartige Räume, die dann so diese nazi-brutalistische Architektur haben, mit halb römisch inspiriert, halb germanisch inspiriert, aber eben auch dieses sehr hell strahlende, weil sie ja immer dieses Übermensch-Ding auch thematisieren. Und das ist schon wirklich gut. Diese Fusion funktioniert echt gut, dass es halt trotzdem zusammenpasst irgendwie und gleichzeitig aber nicht so eintönig ist, weil eben dieser Kontrast zu der historischen Gebäudestruktur von Paris drin ist. Ja, die Progression, das ist so ein bisschen das Problem, weil man eben nicht also die Story ist nicht linear, sondern man geht immer wieder in seinen Hub, in den Untergrund von Paris und dort kann man Missionen bekommen und es gibt halt Hauptmissionen und Nebenmissionen und in den Missionen gibt es dann noch so kurze Action-Sachen, die man auch noch machen kann, um eben Erfahrungspunkte und Geld zu sammeln. Und das ist vielleicht für den einen oder die andere nicht straightforward genug, sag ich mal, weil da gibt's dann schon Sachen, wo man dann dreimal oder viermal ins selbe Gebiet muss, die Gegner spawnen wieder neu, also man kann dieses Befreien ist halt auch nie wirklich da, weil man immer wieder auf neue Gegner trifft, dann je höher man selber levelt und je höher die Mission ist, desto schwieriger werden dann auch die Gegner, größer, gepanzert und sonst noch was. Also da kann ich schon verstehen, wenn man dann aus diesem klassischen Shooter-Gedanken kommt, dass es dann so ein bisschen, oh, jetzt muss ich schon wieder nach Neu-Berlin oder so. Und das ist nicht so, wie man es vorher kannte, ja, das stimmt.
Und es ist auch so, also ich finde, Homefront ist sehr, es ist näher an Homefront, als dem Spiel vielleicht lieb ist. Das Problem, also das Problem ist so ein bisschen der Grind, finde ich. Und ich finde das eigentlich von der Struktur, als Paris bietet sich halt irgendwie schon dafür an, das so aufzubauen, dass du diese verschiedenen Areale hast. Also jedes Areal wird dann immer ein bisschen schwerer, da sind dann auch mächtigere Gegner und so rein. Das fühlt sich dann halt einfach auch schon so nach einem Erfolg an, wenn man irgendwie es schafft, in ein neues Gebiet zu kommen und so weiter. Die ganze Stadt ist auch eingezäunt durch so einen riesen Mauer und sowas alles. Das wird auf der Karte auch gut gezeigt. Das ist alles cool. Und mich stört es gar nicht so mit dem Hub, weil das ist ja auch die Idee einer neuen französischen Revolution sozusagen. Du bist Teil dieser Untergrundbewegung und du stehnst dich dann halt wirklich dagegen auf. Das fühlt sich so von Setting und von Atmo fühlt sich das auch gut an. Und wenn es funktioniert, ist es echt richtig, richtig cool, dann so dieses Gefühl zu bekommen, so wow, jetzt erobere ich Paris sozusagen Stück für Stück zurück. Also du hast nicht so, bei Homefront hat man noch so ein bisschen mehr diesen Armee-Charakter, also dass da wirklich auch viele Rebellen am Start sind und so. Da gibt's immer wieder so Szenen, wo viele Rebellen kommen. Hier hat man schon eher das Gefühl, dass man dann zu zweit quasi ganz Paris rettet, was ja irgendwie auch ganz cool ist. Und an sich finde ich's geil. Es ist nur so, dass das Spiel so gestreckt ist. Und da habe ich so ein bisschen das Déjà-vu zu Rage 2. Und das kommt ja auch von Bethesda. Und ich denke mir, dass Youngblood sehr viel geiler wäre, wenn sie quasi genau dasselbe Spiel gemacht hätten, so wie es jetzt ist, bloß nicht immer so viel Grind eingebaut hätten. Weil du kommst nur in neue Gebiete, wenn du halt auch eine neue Stufe erreicht hast. Und manchmal musst du da, bis du da hinkommst, musst du dann irgendwie so Nebenmissionen erfüllen. Und Nebenmissionen sollten ja eigentlich etwas sein, was ja irgendwie optional ist, wo du sagst, okay, das bieten den Spielern, die irgendwie Bock auf noch ein bisschen mehr haben, oder noch so ein Anreiz, also ich weiß, vielleicht gibt's ja irgendwie dann noch eine neue Waffe oder sowas irgendwie. Für sowas sind Nebenmissionen einfach cool oder um die Story zu erweitern oder so. Aber hier sind die Nebenmissionen eigentlich versteckte Hauptmissionen. Denn du musst diese erfüllen, um irgendwie weiterzukommen. Und das nervt, weil du halt immer nur dieselben Sachen irgendwie machst. Das sind immer dieselben Aufgaben sozusagen. Und das, man hält sich einfach viel zu sehr lange in Bereichen auf, die sich nach einer Zeit auch sehr ähneln. Also so schön die Architektur auch ist, so divers ist sie dann eigentlich am Ende dann doch nicht, weil so nach 5-6 Stunden hast du ein bisschen das Gefühl, immer durch die gleichen Räume zu laufen.
Ja, und da fehlt meiner Meinung nach vor allem bei einem Spiel, das sich als Koop-Shooter versteht, die Kreativität beim Koop. Also man hätte das ja so machen können, aber dann hätte man diese Mission diverser gestalten müssen, indem man sich überlegt, wie kann man denn dieses zu zweit spielen in Mechaniken umstellen, die man dann vielleicht eben nur zweimal pro Mission oder pro Abschnitt macht und nicht nur immer gleichzeitig Schalterhebel irgend sonst was oder eine Tür zusammen aufstemmen, sondern irgendwas, wo man denkt, oh cool, da hat sich jemand hingesetzt und sich Gedanken gemacht und das habe ich so noch nicht gesehen. Und damit hätte man mit so 5, 6 Ideen, die müssen ja jetzt nicht wahnsinnig krass und groß sein, aber einfach nur so kleine, nette Sachen, da hätte man dieses Repetitive aufbrechen können und da fehlt dann so ein bisschen diese letzte Konsequenz, das wirklich als Koop auch zu begreifen. Koop hier bedeutet halt wirklich eigentlich nur, dass man sich gegenseitig im Kampf irgendwie unterstützen kann. Man hat so Gesten, am Anfang hat man nur 2, die anderen kann man freischalten mit gesammelten Münzen. Die geben dann verschiedene Boosts, entweder mehr Leben, mehr Rüstung oder schnellere Regeneration oder lauter solche Sachen. Aber dadurch werden die Missionen an sich einem nicht interessanter. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass diese Kombination aus, es fehlt was auf dieser Koop-Ebene, aber gleichzeitig muss man viele Missionen in einem Abschnitt machen, um vorwärts zu kommen. Dadurch kommt dieser gestreckte Gedanke. Und mir kommt es halt schon so vor, als hätten sie ursprünglich gedacht, das wäre vielleicht nur ein DLC, ein Add-on für das letzte Wolfenstein und haben dann gemerkt, oh, da wäre, da durch diese Mechaniken, mit die wir uns über das zweite Team reingeholt haben, machen wir einfach ein eigenständiges Spiel daraus. Und dann war es aber nicht konsequent zu Ende gedacht irgendwo. Und das merkt man im Spiel halt dann doch irgendwo an.
Genau. Und dann hat man ja auch noch diesen Sammelscheiß mit dazu. Es sind ja so Mechaniken drin, dass du Spinne durchsuchen kannst. Du hast gerade die Münzen schon erwähnt. Überall liegen diese Silbermünzen irgendwie rum, die man als Währung braucht. Und das ist so, oh. Also am Anfang, also ich war schon im Zeppelin so irritiert. So, warum kann ich denn so viel sammeln? Ich will doch ballern. Also, und ich habe immer Wolfenstein immer so als das Baller-Game so wahrgenommen. Mhm. Weißt du, so, ich meine, wir waren damals fucking Blazkowicz. Und das ist halt schon jetzt nicht der Mensch, der für die subtile Gangart bekannt ist. Und deswegen hatte ich mir jetzt, also, das ist auch der Aspekt, weil im Spiel einfach super funktioniert, weil sobald die Schieße reinkommen, die machen ja wirklich extrem viel Spaß, aber der Weg dahin und dieses ganze Sammelzeug, das bricht auch irgendwie da drin. So, und das also irgendwie ist schon fast so ein bisschen wie bei Rage, sobald da die Action losgeht, macht das Spaß, aber sobald das aufhört, dann bist du so an so einer Stelle, wo du dann, also du hast gerade die Schießerei beendet und dann musst du auf einmal diesen Raum nach irgendwas durchsuchen, das unterbricht diese Action dann halt auch, weißt du? Mhm. Also es ist genau wie bei Rage 2, dass du dann immer dann den langweiligen Gang entlang laufen musst oder du musst dann irgendwie die Umgebung durchsuchen, weil du ja weißt, wenn ich diesen ganzen Scheiß nicht einsammle, dann werde ich nicht so schnell leveln und dann werde ich auch nicht so schnell nach oben kommen irgendwie und dann werde ich auch nicht so schnell das nächste Gebiet erreichen. Also dieses Progressionsprinzip, dass du nicht nur, dass du immer wieder dieselben Nebenmissionen machst, sondern dass du halt auch immer sammeln musst, Das sorgt dafür, dass du quasi diesen Fokus von der Action bekommst. Und ich meine, du kommst dann irgendwann auf so dreistellige Summen oder sowas irgendwie, so, weißt du, dann aber mal 800 Münzen oder so eingesammelt hast und die brauchst du dann teilweise auch, da vergeht echt viel Zeit. Also, ist auch gar nicht so einfach. Und das nervt mich an diesem Spiel. Und es ist nett, dass man seine Waffen modifizieren kann. Es ist nett, dass man irgendwie Sachen einpacken kann. Es ist nett, dass es Collectibles auch generell gibt. Also ist ja grundsätzlich jetzt nichts Schlechtes. Aber ich finde, es fühlt sich einfach an, als würde man so ein Spiel weit ausgehen. Und ich glaube, Bethesda redet von 30 Stunden Spiel. Und ich habe das jetzt ich habe es wirklich auch durchgespielt und fand, dass die, ich habe versucht, so wenig wie möglich von diesem ganzen Nebenkram irgendwie zu machen und es fühlte sich einfach zu viel vom Gleichen an. Also wenn das Spiel halb so lang gewesen wäre, sagen wir mal 10 Stunden, dann hätte es mir auch viel besser gefallen. Vor allen Dingen, weil ja auch gar nicht so viel Story drin ist irgendwie, also.
Ja, das sind lauter so kleine Faktoren, die das Ganze eben so ein bisschen runterziehen. Also bei den Vorgängern war es ja so, da gab es ja auch quasi Nebenmissionen, die man aber in den einzelnen Missionen direkt machen konnte. Also es gibt auch in den Vorgängern einen Hub, da war es halt dann irgendwie ein U-Boot oder sonst irgendwie eine Basis, wo man dann auch nochmal mit den Crewmitgliedern reden kann. Und da gibt es dann auch quasi Nebenmissionen, aber nicht so ausgefeilt, so dass man sie direkt auswählt wie hier, wo man dann aber man kann auch einzelne Missionen nochmal spielen und da war das dann sowas wie Man muss so spezielle Kommandanten oder Generäle finden und töten, weil die haben so spezielle Enigma-Codes natürlich. Und dadurch gibt es dann noch mehr Dinge. Mhm. Und das Ding ist hier, sind das halt alles wirklich extra Missionen und du hast halt nicht viel davon, weil die zusätzlichen neuen Waffen, die gibt's nur in den Hauptmissionen. Die findest du in den jeweils den drei Brüdern, gibt's dann eine neue krasse Superwaffe. Und sowas hätte man vielleicht lieber in eine andere Mission packen sollen, damit es sinnvoll ist oder mehr Befriedigung hat, diese anderen Missionen auch spielen zu müssen. Und was dieses Collectible oder dieses Sammeln angeht, wo du 50 verschiedene Waffentypen von einer Waffe hast, die du dann irgendwie anders modifizierst oder die andere Schwerpunkte hat, sondern du hast halt eine Waffe, also eine Waffenart, du hast ein Sturmgewehr im klassischen Stil, dann hast du noch eine Uzi und du hast eine Schrotflinte und die kannst du dann modifizieren. Aber es ist jetzt nicht so wie bei einem Loot-Shooter, wo du 10 Schrotflinten hast, die alle irgendwie eine andere Unterkategorie noch haben. Und dadurch ist dieses Sammeln halt auch sehr eintönig. Was diese Collectibles angeht, das ist für die Leute, die sich halt mit der Welt gerne beschäftigen, da sind halt dann schon viele, viele coole Details drin, sei es jetzt irgendwelche Filmposter oder sonst irgendwas. Also wenn man sich in der Welt ein bisschen umguckt, dann ist da sehr viel Lustiges auch versteckt. Da ist das der typische Bethesda-Wolfenstein-Humor drin. Aber diese Tonband-Sachen, die man so findet, das ist jetzt auch, also man kriegt dafür halt XP, aber es ist jetzt nicht so, dass die alle so cool sind, dass man sich das, dass man das machen möchte unbedingt. Also, aber man muss es halt irgendwie machen. Deswegen ist es alles so ein bisschen, ja, es ist nur nicht so ganz zu Ende, habe ich das Gefühl. Es ist besser als Rage, weil Rage halt wirklich eine Open World ist, wo du dann mit einem Buggy irgendwie von A nach B fahren musst oder irgendwie sonst durch die Welt reisen mit Schnellreisesystem. Das ist hier ein bisschen kürzer, weil du halt direkt mit U-Bahn-Stationen von Gebiet zu Gebiet und die Gebiete sind klein genug, sage ich mal, dass man da relativ gut durchkommt. Wenn man dann ein gewisses Level hat, kann man auch, wenn man weiß, wo man hin muss, kann man schnell durchrushen und dann durch die Tür durch und dann ist es auch wieder gut, dann ist der Alarm auch wieder vorbei. Aber es ist nicht ganz so, es fühlt sich nicht ganz so perfekt an, wie es sein könnte. Das stimmt auf jeden Fall. Und dadurch fühlt sich ein bisschen gestreckt an. Und die Story, naja, ich meine, also da muss man jetzt nochmal so ein bisschen differenzierter drauf gucken, weil die Story war schon immer relativ dünn und relativ Exploitation Trash, ne? Also auch die Vorgänger sind ziemlich over the top und da ging es halt einfach im Zweifel auch nur darum, irgendwelche verrückten Wissenschaftler oder irgendwelche oberböse Nazis einfach auszuschalten. Das ist jetzt nicht die tiefgründigste Story, was die halt hatten, gerade in dem letzten Teil. Blazkowicz hatte halt immer wieder mal so Momente, es gab so Missionen, ohne jetzt zu viel zu verraten, die das Tempo bewusst rausgenommen haben, die Vergangenheit beleuchtet haben und so ein bisschen den Charakter und dem Ganzen nochmal, ich sag mal zumindest, eine gewisse emotionale Schwere gegeben haben. Das fehlt hier halt, weil erstens die Mädchen einfach diese Schwere nicht so ganz mitbringen. Es gibt am Anfang so, wenn sie auf diesem Zeppelin landen, gibt's am Anfang so eine Szene, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht wird das auch noch so thematisiert, weil die haben ja, obwohl sie viel trainiert haben, noch nie jemanden umgebracht. Und dann wenn sie den ersten Nazi umbringen, das ist schon so ein bisschen, es ist so Slapstick, mit dem Potenzial, das Ganze irgendwo emotional irgendwie noch zu verankern, weil sie müssen sich dann übergeben und so, also.
Ja.
Aber ziehen sich halt auch gegenseitig voll auf und dadurch gehen sie diesen Weg nicht. Es wird halt alles immer mit Humor gebrochen, immer.
Aber das finde ich eigentlich cool. Also da habe ich jetzt von vielen Stellen so Kritik gehört, aber ich habe auch keinen Vergleich, ne? Also ich kenne jetzt die alten Spiele wirklich nicht. Aus der Perspektive muss man jetzt meine Meinung betrachten. Ich finde die beiden super. Die sind mir so sympathisch, weil die so jugendlich sind. Die sind halt so, die geben Scheiß. Die geben wirklich einen Scheiß. Und ich finde das gut.
Ja.
Also ich will, es ist halt einfach so, also ich glaube ja, dass die anderen Wolfensteins auch tiefgründige Szenen haben und weil das ja auch, es geht ja auch um Nazis und alles, dass es da halt auch Szenen gibt, die auch krass sind, so, wo man halt auch auf Judenverbrennung und so angeht. Hab schon gehört, dass es da einfach Sachen gibt, die richtig in die Magengrube treten. Das hast du ja gerade gar nicht, ne? Also Youngblood ist ganz weit davon entfernt. Und so ernste Momente gibt's eigentlich überhaupt nicht. Muss aber auch gar nicht sein. Also ich fand jetzt, das Spiel ist so ein locker, flockiges Shooter-Gameplay, dass sich gerade durch diesen jugendlichen Charakter ich konnte mich echt gut mit den beiden identifizieren irgendwie. Ich fand auch gut, dass die nicht, also man würde da jetzt auch klischee-mäßig eine Rivalität zwischen den beiden irgendwie reinschreiben und so, dass da irgendeine Art von Konflikt ist. Gibt's einfach nicht. Es sind einfach Zwillinge, die ihr Leben lang wahnsinnig gut miteinander auskommen, die eigentlich, man merkt auch, also was man wirklich schon merkt, was man sagen muss, ist, dass die schon eine unterdrückte Kindheit irgendwo haben und dass das jetzt so für die, es ist ihr Moment jetzt, ne? Also seit, ich glaube nach 17 Jahren Training oder so, ist es jetzt so zum ersten Mal so der Moment, wo sie sich beweisen können. Es fällt auch öfter mal der Satz so, also ich wünschte, Papa könnte uns jetzt sehen, ich wünschte, Mama wäre jetzt dabei und so. Und das merkt man schon. Und es ist natürlich auch ein wahnsinniger Sprung zwischen dem ersten Kill und dann geht's einfach straight in eine Mission und dann töten sie gleich 200 Leute. Das ist jetzt nicht so, also es ist noch unplausibler gelöst als bei Tomb Raider oder so. Also es gibt ja jetzt keine sinnvolle Hinführung. Aber diese Momente, diese Slapstick-Momente finde ich klasse. Also diesen einen Moment, den du beschrieben hast, ich lag lachend auf dem Boden. Ich fand's so gut. Also dann erschießen sie einen, überlegen sich, wie sie den erschießen sollen und es führt dann dazu, dass der Kopf platzt und dann lachen die total, weil es der erste Kill ist und ja, wir haben Nazi getötet und gleichzeitig muss eine dann hart kotzen. Lacht im nächsten Moment aber sofort weiter und dann sagt sie noch so, scheiße, ich habe Gehirn im Mund und irgendwo zwischen Ekel und Freude, also diese merkwürdige Mischung aus diesen beiden Gefühlen und ich fand das auch gut, ich fand das gut inszeniert, also ich fand, deswegen funktioniert es für mich, es gibt zum Beispiel so Ladescreens in Fahrstühlen, das ist der Hammer, das ist so lustig, weil dann fangen die an, einfach an rumzutanzen, dann fangen die an irgendwie sich zu freuen und tanzen ins auch zu füllen, weil es gibt ein Ladescreen, wo die eine versucht, den anderen zu erschrecken und die reagiert dann einfach nicht drauf, so ha, ich springe dir ins Gesicht und dann ist es so und das ist so eigentlich sehr viel kindlicher, als sie als Jugendliche heute sind, ne? Also heute würden sich Jugendliche ganz anders verhalten, aber es macht Sinn, weil die beiden ja wohl, so wie ich das verstanden habe, in so einer Obhut irgendwo auch aufgewachsen sind und die haben ja eigentlich kaum Kontakt zu anderen Jugendlichen gehabt und deswegen steckt in denen eigentlich, obwohl das total die Killermaschinen sind, einfach noch sehr viel Kind, so und das, ich finde diese Mischung finde ich irgendwie krass, also es ist krass, aber es ist auch witzig. Also ich habe sehr viel gelacht bei diesen beiden.
Ja, und ich finde, also man hätte da ja ganz viel auf diese Kindersoldaten-Thematik auch eingehen können und so. Und das wird einfach nicht gemacht, weil das einfach nicht der Rahmen ist. Das ist nicht das Spiel, das sich damit auseinandersetzt und auch nicht auseinandersetzen möchte. Und das ist auch voll okay, weil es ist so schon sehr politisch und politisch genug und hat eine sehr klare politische Botschaft. Da muss man nicht noch 10 andere Diskussionen mit reinbringen. Vor allem bei einem Spiel, das von der Mechanik her halt ein Shooter ist, was so gesehen ja eh nicht unbedingt immer so die krassen, tiefen Stories oder Diskussionen mit sich bringt.
Ja, also, kann ja nicht alles so sein wie Bulletstorm. Also nein, im Ernst, also die, ich finde, Kindersoldaten hätte eher gepasst, wenn die jetzt 10 Jahre jünger wären. Also wenn die, da könnte man, das heißt ja nicht, dass es vielleicht nicht noch kommt. Also sie müssen ja auch eine Art von Training haben. Also dann, klar, sie sagen, sie haben noch nie auf Nazis geschossen, aber das wäre eigentlich eher so eine Sein-Episode, wo sie mit jungen Jahren dann schon mit Waffen irgendwie umgehen müssen. Vielleicht kann man sich da irgendwas anderes ausdenken, was in die Richtung geht. Aber jetzt sind sie ja junge Erwachsene. Also sagt auch die Mutter am Anfang direkt so, unsere Mädchen sind junge erwachsene Frauen geworden. Deswegen gehen wir beide jetzt, also Alter wird nicht genannt, aber 17, 18, 19 gehen wir beide von aus. Technisch gesehen sind sie also, gehen wir mal von 18 aus, also keine Kinder mehr. Aber dieses Kindliche ist immer noch drin, ne? Also das merkt man schon, dass dieses Hell yeah, fuck yeah Attitüde, die ist halt auch einfach daran begründet, dass denen vielleicht auch die Tragweite gar nicht so bewusst ist, was da jetzt passiert.
Genau.
Aber gut, sie sind auch ihr Leben lang halt drauf trainiert worden. Deswegen, das ist eine ganz merkwürdige Mischung. Und ich finde es eigentlich, also die beiden fand ich so sympathisch und das hat mir so gefallen. Also ich habe oft gelesen, oh, die sind so nervig und so scheiße und so. Finde ich gar nicht. Ich finde die super. Sind für mich persönlich sind die beiden erfrischend andere Helden für so einen Shooter durch das Kindliche und natürlich auch durch Dynamik der Zwillinge. Ich finde es geil, dass ein Coop-Shooter einfach Zwillinge, die Helden sind. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein Spiel ein, das es so gemacht hat. Und ich finde toll, dass das so, dass es diese Unbeschwertheit hat. Aber gleichzeitig gebe ich dir recht, es ist schade, dass diese Geschichte nicht weiter begründet wird. Weil das sind Charaktere, da hätte ich gerne mehr gewusst. Also ich hätte jetzt gerne mehr aus deren Kindheit erfahren, wie das da hingekommen ist, wie ihr Verhältnis zu den Eltern und so war irgendwo. Und weil da geht ja auch eine fette Legacy irgendwie mit, ne? Die sind ja irgendwie überall, wo die hinkommen. Und die treffen dann irgendwie, ich glaube, es sind, also ich weiß es nicht, vielleicht kenne ich die alten Spiele nicht, aber ich hatte das Gefühl, das sind alte Bekannte irgendwie oder Figuren, die man schon so kennt von vorher. Und die so, ja, und ihr seid jetzt die Töchter von dem berühmten Blazkowicz, so. Und der Typ hat einfach eine mega Legacy, weil der wohl es geschafft hat, Amerika zu entnazifizieren. Und das ist, da hätte ich gerne mehr, diese Gefühle zu erforschen. Was ist das, diese Verantwortung mitzutragen? Wie ist das, als Kind von so einer Legende, von so einem Nazi-Killer aufzuwachsen? So, da kann man auch viel mitnehmen. Und ich glaube, da wäre auch der Rahmen drin. Trotz Nazi-Ploation und trotz Trash wäre trotzdem noch Raum gewesen. Und das wäre so meine größte Kritik eigentlich an der Story.
Ja, ich denke mal, dass sie sich vielleicht diesen Schritt nicht, ich will nicht sagen getraut, aber vielleicht war einfach nicht das Budget da oder sie wollten halt erstmal ausprobieren, weil ich meine, es ist ja schon sehr mutig, ein Spiel wie Wolfenstein so umzukrempeln auf mehreren Ebenen. Also zum einen, dass du den männlichen Überprotagonisten plötzlich rausnimmst und zwei Frauen, nicht nur eine.
Ja.
Und dann sind es halt auch nicht diese typischen harten Soldatinnenfrauen, sondern dieses locker leichte Teenager-Ding eben.
Ja.
Also es ist schon für Fans der Serie teilweise vielleicht schon schwierig, sich da irgendwie mit zu identifizieren, klarzukommen, weiß ich nicht.
Das weiß ich
mir schon vorstellen.
Also wenn man sich die Reaktion anguckt, dann schon.
Ja, ja, genau, eben. Also ich glaube, da gibt es halt viele, die sich schon irgendwie damit erstmal auseinandersetzen müssen, bis sie sich überwinden können, das zu spielen, was halt total banal ist, weil ich konnte mich ja auch mit Blazkowicz identifizieren und viele Frauen, die das Spiel gespielt haben, konnten ja auch sich damit identifizieren,
ja,
weil es im Prinzip ja erstmal nicht darum geht, wer da der Held ist. Aber das war schon das eine und dann halt noch diese neue Mechanik mit Koop und mit Aufleveln und so weiter und Open Map. Das ist ja nochmal was anderes als eben vorher und diese zwei Sachen waren schon so mutig. Und ich finde das wirklich gut, dass sie diese Schritte gegangen sind, auch wenn sie nicht perfekt sind, dass sie vielleicht gesagt haben, okay, dann wollen wir es jetzt nicht ausreizen. Und der Narrative Designer, Björk heißt er mit Nachnamen.
Echt? Heißt er wieder wie die Musikerin?
Ja, genau, der heißt Björk mit Nachnamen.
Geil.
Ist aber, glaube ich, Schwede, wenn ich mich nicht irre. Also der hat schon gesagt, es war nicht das letzte Mal, dass wir was von ihnen gehört haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es im nächsten Teil oder irgendwann auch nochmal ein zweites Spiel, vielleicht auch ein längeres Spiel, ein vollwert noch größeres Spiel mit den beiden geben wird oder mit zumindest einer der beiden. Und dann kann man das ja noch nachholen quasi, dass man ja sagt, okay, wir haben jetzt diese Figuren etabliert und jetzt schauen wir in einem nächsten Spiel vielleicht noch mal ein bisschen genauer hin auf die Figurenentwicklungen, auf die Historie, auf die Beziehungen zwischen Vater, Mutter und Töchter oder so. Also das Potenzial ist ja jetzt nicht verloren, sage ich mal.
Ja, ja, ja. Ja, das ist, ich hoffe, dass da auch irgendwie was kommt. Also ich finde es cool. Nochmal zu den Reaktionen, was ist denn da los? So viele Leute, die im Internet schreiben, das ist das schlechteste Spiel, das sie dieses Jahr gespielt haben. Geht gar nicht. Auch die ganzen üblichen Verdächtigen haben sich sehr gegen die beiden Protagonistinnen ausgesprochen. Es ist fast schon so, als hätte man damit rechnen können, dass sowas wieder passiert, oder? Also ja. Es ist doch irgendwie, ich habe jetzt nicht so intensiv mich da reingelesen, weil das auch für schlechte Laune sorgt, das würde ich eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen. Aber ich habe es einfach am Rande irgendwie so mitbekommen, dass so in Social Media und sowas es da einfach viel gibt, ist da. Gibt es da irgendwie noch was zu sagen, also so, außer dass es scheiße ist?
Ja, es überrascht mich halt überhaupt nicht und es zeigt halt immer wieder, dass diese Kritik, die an Teilen der Gaming-Szene angebracht wird, halt auch berechtigt ist und nach wie vor berechtigt ist, aber ich denke mal, man sollte dann einfach schauen, dass man sich auf das Spiel konzentriert und denen gar nicht so großen Raum geben. Man kann das einfach als schlechte Sache benennen und es ist halt auch totaler Quatsch, dass man das kritisiert, weil es, also die Kritikpunkte, die anbringen, sind halt, ohne Basis, ne? Also das schlechteste Spiel des Jahres ist einfach Quatsch, weil es ist trotzdem ein guter Shooter, egal ob man das jetzt, von welcher Seite man das auch sich anguckt und wenn halt auch unter Artikeln, wo es gar nicht um die Geschlechtersache gegen, dann erstmal 10 Kommentare sieht, die sich nur darauf konzentrieren, dann weiß man halt, dass die Leute aus sich auch nicht mit dem Spiel oder dem Artikel auseinandergesetzt haben, sondern wirklich einfach nur ihren Hass und ihren komische Sichtweise verbreiten wollen. Und da darf man sich in dem Sinne einfach nicht drauf einlassen auf eine Diskussion, weil die wollen halt auch keine Diskussion. Und ich denke, wir haben ja jetzt schon relativ deutlich dargestellt, dass die Schwächen des Spiels nicht die Protagonistinnen sind.
Nein. Das hat gar nichts damit zu tun. Also ich fand die sogar sehr lustig. Ja. Ich habe die, ich kenne jetzt Baskowitz nicht so richtig. Bin gespannt. Ich habe jetzt Bock, die anderen Spiele zu spielen. Ich bin aber auch eher den lineare Shooter-Typ. Also ich denke, die wären mir jetzt so von der Struktur vielleicht einen Tick besser gefallen. Aber ey, das war gut. Also ich habe es ja durchgespielt. Ja. Also es war okay. Ja. Der letzte Boss war ein bisschen nervig, aber way. Ach, was soll man machen?
Ja, der letzte Boss, da haben sie sich halt schon nochmal irgendwie gedacht, wie können wir den noch strecken? Also der hat halt mehrere Phasen und gerade die erste Phase ist ein bisschen nervig. Weil man den Boss nicht so einfach erwischt, sag ich mal. Und die letzte Phase ist ein bisschen nervig, weil er Unterstützung bekommt von außen, die sehr mächtig ist. Und wenn man da nicht sich genau richtig verhält und nicht genau richtig bewegt, dann ist man halt relativ schnell tot. Und das kann das Ganze schon ein bisschen nerviger machen. Und ich glaube, gerade alleine ist es eben schon so, dass wenn dann die KI-Hilfe nicht das macht, was sie eigentlich machen müsste, könnte es frustrierender sein, als es ist. Wenn man mit einem Menschen spielt, kann man sich halt sehr gut absprechen und das muss man halt da haben sie sich das mit dem Koop halt nochmal wirklich zu Herzen genommen und man muss sich da auch absprechen und kann nicht einfach nur wild drauf losballern. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, aber es ist natürlich auch ein bisschen anstrengender und frustrierender, wenn man vorher halt so durchgerusht ist, weil die vorigen Bosse sind halt wirklich relativ easy, sag ich mal. Und deswegen ist das Ende ein bisschen gestreckter, ja.
Aber es gibt echt viele Schwierigkeitsgrade. Mm. Also es gibt, glaube ich, 5 oder so, die man direkt im Menü auswählen kann. Man kann auch jederzeit dazwischen wechseln. Und ich sag mal, wer jetzt lieber etwas entspannter spielen möchte oder so, kann das auch echt machen. Mm. Also es gibt einen leichten und einen so mittelleicht, kann man sagen. Also zwischen normal und schwer. Normal und leicht gibt es noch so einen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, da heißt entspannt oder so. Mm. Dann gibt es normal, etwas schwerer und natürlich dann noch höher. Und das kann man dann sehr individualisieren. Also es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie viel Munition und wie viel Bullets die Gegner dann auch wirklich aufnehmen können. Mhm. Wenn du auf normal spielst, dann halten einige Rüstungen auch schon ein bisschen was aus. Ich finde sowas immer ganz okay. Also es war jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich es mochte, weil man auch ein bisschen arbeiten muss, sagen muss dann also wirklich auch um die Ecke gehen und dann seine Salve kann jetzt nicht einfach da stehen und das wegschießen. Das ist halt ein bisschen anders als bei Doom, wo dann manchmal halt auch ein Schuss dann auch schon reicht. Mhm. Und hier halten die Gegner schon mehr aus, aber machte für mich Sinn. Mhm. Und fand die Gegner auch ansonsten ziemlich cool. Also es ist so, ich sehe das alles sehr mit Humor, wenn so ein Bombenhund auf mich zukommt. Und das ist natürlich ein deutscher Schäferhund, der dann explodiert oder so ein Quatsch. Mhm. Das ist halt echt Unsinn. Mhm. Aber irgendwie kann ich da sehr drüber lachen. Und gibt es nicht so einen Diesel-Soldat oder so? Yeah. Das ist halt irgendwie so einer mit einem Jetpack. Supersoldat oder so heißt der, glaube ich.
Nee, und die heißen wahrscheinlich alle über irgendwas.
Also so komplett bescheuerte Namen. Aber halt einfach auch so als Parodie. Also ich habe das schon eher so als Parodie auf das ganze Nazi-Ding. Also so, das zeigt einfach, wie bescheuert das eigentlich ist, wenn man das mal aus einer anderen Sichtweise betrachtet. Und das ist schon sehr, sehr amüsant gewesen. Also wirklich, also ich fände es okay. Es ist jetzt nicht diese Schwächen mit der Progression, das ist mein Hauptproblem. Wenn jetzt das Spiel wirklich 10 Stunden wäre und es würde denselben Inhalt bieten und ich müsste nicht dieselben Missionen immer wieder machen, würde ich es jetzt dicke empfehlen. So muss ich sagen, dass ich das eher so empfehlen würde, wenn man es so in Schüben spielt. Also wenn man jemanden hat, mit dem man spielen kann, muss auch jetzt nicht. Aber man sollte nicht damit rechnen, dass man es jetzt so am Stück spielt. Ich habe so, was ich so vom Gefühl habe, ich glaube, dass die älteren Wolfensteins eher sowas waren, was man so auch mal an 2-3 Abende am Stück zocken konnte. Und das ist eher so ein Ding, das portioniert man sich am besten eher, damit einem dieses Repetitive nicht so stark ins Gewicht fällt. Ja. Wer das kann oder möchte, der wird, glaube ich, trotzdem viel Freude an dem Ding haben.
Ich glaube halt wirklich, dass es sehr viel ausmacht, ob du das mit einem Menschen zusammenspielst, vor allem einem, den du kennst, weil du kannst dir ja auch über online so Leute einfach joinen lassen, so wie viele andere Spiele das auch möglich machen, dass du die Leute nicht kennst und die einfach dir ins Spiel hinein joinen. Das kann man auch ausschalten, also es gibt bestimmt ja auch Leute, die das nicht mögen. Das ist also, da kann man sich selber entscheiden, aber ich glaube, das macht viel aus, weil ich glaube, diese repetitiven Sachen sind erträglicher, wenn du gleichzeitig mit anderen Leuten labern kannst. Der Nachteil ist, dass du dann häufig eben, also man steigt nicht so tief ein in die Story oder in die Atmosphäre, weil man eher über Dinge hinweg redet oder weil man, also die eine Person ist dann irgendwo und sammelt irgendwas ein und die andere ist schon wieder 2 Meter weiter und ballert vielleicht schon die nächsten Feinde ab. Also da muss man halt auch schauen, mit wem spielt man zusammen, kennt man die Person gut, und wie viel muss man sich absprechen. Aber ich glaube, dadurch macht das nochmal das Ganze irgendwie doch cooler, als wenn ich alleine diese ganzen Nebenmissionen durchmache, wo ich dann eben nicht diese Interaktion habe mit anderen Leuten, die das Ganze irgendwie unterhaltsamer macht. Das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz finde ich super, dass man es auch alleine spielen kann, anders als sowas wie zum Beispiel A Way Out, was man ja wirklich nur zu zweit spielen kann. Und das ist schon eine Limitierung, die hier wegfällt. Was ich halt auch ein bisschen schwieriger finde, gerade hier, wenn man in Deutschland spielt, dass diese ganze Versionssache, auf der einen Seite ist es cool, dass die deutsche und die internationale Version zusammen spielbar sind, dass jeder seine eigene Version mitbringen kann und die dann spielen kann, aber es ist halt technisch nicht immer so 1A gelöst. Ich glaube, am einfachsten ist es auf dem PC. Bei Konsolen ist es immer so ein bisschen Store-abhängig, also Sony-Leute zum Beispiel, wie es bei mir war, das war, ist ein Problem gewesen. Ich glaube, es ist immer noch so, wenn du einen deutschen Account hast, dann gibt's im deutschen Store auch nur das deutsche Buddy-Ding. Das heißt, es gibt ja diese Deluxe-Version, mit der du zahlst irgendwie 10, 15 Euro mehr und dann kannst du eine andere Person kostenlos mitspielen lassen. Diese andere Person braucht aber so einen Client quasi. Und da gibt's im deutschen PlayStation Store nur den deutschen Client. Selbst wenn die andere Person die internationale Version hat, kann die eingeladene Person nur die deutsche spielen. Und das ist natürlich schon ein bisschen nervig, weil man hat ja für die internationale bezahlt. Und das ist natürlich schon so ein bisschen, aber das ist halt so eine Store-Sache und ein bisschen schade. Ich find's ja trotzdem super, dass diese Cross-Versionsspielerei überhaupt möglich ist, weil das ja auch nicht immer so gegeben war bisher.
Das stimmt. Jetzt mal so abschließend gefragt, hat dich das, hast du die Regime- oder die Nazi-Version gespielt?
Ich musste leider die deutsche Version spielen, aber meine Freundin hat die englische Version gespielt und hat mir dann immer quasi danach erzählt, was jetzt im Englischen war.
Aber macht das für dich einen großen Unterschied, ob das jetzt Hakenkreuze sind oder also persönlich?
Für mich persönlich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß ja, dass es Nazis sind und deswegen macht es mir trotzdem Spaß, die da abzuballern, aber ich meine, es ist, glaube ich, für Leute, die jetzt noch nicht so kulturell sich damit auseinandersetzen oder gesetzt haben, gerade für jüngere Leute, die vielleicht so Anfang 20 sind, ist es, glaube ich, ein Unterschied, weil es eindeutiger ist und man eben nicht diesen Spektrum hat. Ich weiß ja, dass es um Nazis geht, aber ich glaube, so Anfang 19-Jährige, für die ist es schon was anderes, ob du jetzt auf Hakenkreuz tragende Leute schießt oder nicht. Gerade im heutigen politischen Klima ist es halt nochmal eine noch eindeutigere Ansage. Und gerade im Verlauf der Story, die ja da auch wenn sie nicht besonders tiefgreifend ist, sich ja mit sowas auseinandersetzt wie interne Machtkämpfe innerhalb von rechtsradikalen Strukturen. Und das wird halt dann nochmal deutlicher. Und das lässt sich noch eindeutiger dann auf heutige Parteien und Gruppierungen übertragen, wenn da eben Nazi-Symbole und auch Namen drin sind. Ne? Also im Englischen geht's halt um Hitler und hier bei mir ging's halt um Herrn Heiler und das ist halt
Heiler, ja.
Ja, ist schon sehr, es ist ein bisschen abstrus, ein bisschen seltsam. Mich hat's nicht gestört, aber ich verstehe jede Person, die sagt, ich bin froh, dass es jetzt endlich auch legal die internationale Version in Deutschland erhältlich gibt. Es ist auf jeden Fall für das Medium Computerspiel, Videospiel in Deutschland ein großer, wichtiger Schritt, auf den man jetzt aufbauen kann. Und ich bin gespannt, wie mit dieser neuen Klausel-Anwendung da jetzt umgegangen wird in Zukunft. Weil hier ist es halt durch die eindeutige politische Botschaft auch ganz klar. Und deswegen finde ich es auch gut. Ne? Also es ist ja eine Anti-Nazi-Sache, die hier propagiert wird, die hier getragen wird. Das kann man auch schlecht als Nazi-Sympathisant für sich beanspruchen.
Ja, das stimmt.
Während andere Spiele, auch Shooter, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, die sich gerne auch mit Weltkriegsszenarios auseinandersetzen.
Ach, das ist doch, also das kann doch nur, können doch nur 2 Serien sein. Und ich glaube, es gibt diese eine große, von der ich mich auch immer frage. Also
die halt auch, die auch immer ganz bewusst sagen, wir machen ein apolitisches Spiel. Und das klar. ist halt, wenn da Nazi-Symbole drin sind, es gibt kein apolitisches Spiel, vor allem wenn man ein Weltkriegsszenario, weil ich meine, welcher Weltkrieg ist denn bitte unpolitisch gewesen? Hä? Es geht nicht.
Das ist die komplett bescheuerte Aussage, ein Weltkriegsspiel zu machen und dann zu sagen, wir haben keinerlei politische Aussagen. Hä?
Ja. Und wenn man da eben dann auf Fraktionen steuern kann im Multiplayer, die eben dann eher Nazis sind oder Nachfolgefraktionen und da sind dann verfassungsfeindliche Symbole drin, dann ist es natürlich was ganz anderes. Hier ist es ja eindeutig, das finde ich auch super und ich hoffe, das macht Schule. Das finde ich auch gut, dass Bethesda das weiterhin so macht, dass sie sich da nicht beirren lassen. Das war ja bei der PR-Kampagne vom letzten Wolfenstein schon so, dass sie da ganz offensichtlich und plakativ das gemacht haben und sicherlich dadurch auch einen Teil an bezahlenden Kunden verloren haben, aber ich finde es halt wichtig und gut von Bethesda, dass sie sagen, das ist uns egal, diese Kunden wollen wir nicht. Und das ist hier auch wieder der Fall. Und deswegen finde ich das schon gut, dass es mittlerweile so möglich ist.
Ja. Okay, da kann ich auch kaum was zu ergänzen. Ich finde das interessant mit dem Punkt. Mit den jüngeren Leuten habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da macht das wirklich auch Sinn. Sehe ich aber ansonsten genauso wie du. Also mich persönlich hat es jetzt auch nur gestört. Ich habe von den anderen Spielen eh nur die Regime-Version. Aber das wäre jetzt insofern Kanon, weil das wäre für mich jetzt ein bisschen komisch. Aber klar, ich weiß natürlich auch, wer mit was gemeint ist und kann das auch entsprechend übertragen. Aber klar, so, ne, wenn die Leute jünger sind und das gar nicht so mitbekommen haben, die sind Nazis halt auch eindeutig als die Bösen dargestellt. Und was ich so von Frau Engel weiß, ist auch so, dass die wirklich total diabolisch sein soll. Ja. Und wenn dann halt das Hakenkreuz auf ihrer Uniform irgendwie drauf ist, wird natürlich dann auch deutlich, okay, Menschen, die dieses Symbol getragen haben damals, das ist halt schon Goebbels-Style, ne? Das ist dann schon irgendwie einfach krasser Scheiß, der auch so benannt werden muss und dieses Symbol sollte eindeutig zugeordnet werden. Und aus der Sicht macht das natürlich absolut Sinn, das dann entsprechend einzusetzen. Ich finde, was ich jetzt nochmal abschließend sagen wollte, ich finde das gut, also Spiel so, die Anwendung, wie es im Spiel auch gemacht wird, Trash hin oder her, ist einfach gut gemacht, antifaschistisch, alles super. Ich finde jetzt so Spiele wie Through the Darkness oder so, finde ich, gehen natürlich besser mit der Thematik irgendwie um, aber an sich ist die Botschaft ja trotzdem klar und schon gut. Also meinen Daumen hoch kriegt es halt auch, was das politisch betrifft. Was ich schade finde, ist, dass manche Händler so ein bisschen...
Ja, Mediamarkt Saturn, habe ich gehört, haben bewusst nur die deutsche Version drin, weil sie Angst vor irgendwelchen Problemen haben, was ich halt überhaupt nicht verstehe.
Genau, angeblich. Und auch andersherum. Also es gibt auch andere Händler, die richtig Werbung mit Hakenkreuzen gemacht haben.
Ja, und das ist also auch haben, schwierig.
Das ist auch schwierig. Also sie haben halt keine Bilder gepostet, weil sie wussten, okay, dürfen wir ja nicht, ne? Aber sie haben halt dann so Tweets rausgehauen. Das sind so gerade so kleinere Läden gewesen, die sehr davon leben, dass Leute halt auch vorbestellen und dass sie Importe da kaufen und so. Und dann haben sie so geschrieben, ja, bei uns auch mit den bösen Symbolen, mit den bösen Soldaten und dann halt auch die Kommentare und so, ja, geil, englische Hakenkreuze, yes! Und das wollte die Sozialadäquanzkause eigentlich auch gar nicht. Das ist gar nicht der Sinn dahinter. Nee. Sondern es dient ja dazu, damit Kunstwerke nicht verfremdet werden und damit man halt, wenn man klare antifaschistische Aussagen hat, dass diese nicht verwässert werden. Das ist einfach ganz klar. Und natürlich war die Diskussion beim zweiten ja auch so, dass es dann auch insofern historische Fakten so ein bisschen verschwimmen lässt natürlich. In dem Kontext ist schwierig, weil Alternative Reality weiß man jetzt nicht so, wie sehr das da greift, aber klar, an sich ist der grundlegende Punkt ja schon nachvollziehbar, wenn man jetzt sagt, okay, der Zweite Weltkrieg hat es gegeben und die Nazis haben dort sehr viel Scheiße gemacht und sie beziehen sich auf Ereignisse, die auch wirklich passiert sind, wie den Holocaust oder so, dann darf man da jetzt nicht in der deutschen Version so tun, als hätte es nicht gegeben.
Genau.
Und das wird dann schon schwierig.
Genau.
Das alles richtig, aber dass man dann als Shop separat, und damit hat das Spiel jetzt an sich nichts zu tun, so krass Werbung auf diese Art und Weise macht, finde ich auch einfach moralisch extrem verwerflich.
Ja, ich finde das ein bisschen eklig, muss ich sagen, sich damit damit halt Geld. Aber das ist halt, das ist der Kapitalismus. Dem ist Moral egal, der will Geld verdienen. Und der verdient halt auch Geld gerne, wenn es verfassungsfeindliche Symbole sind. Und bedient halt dann auch so ein bisschen diese, was man so als Edgelord Sachen, ne, also diese kantige Sache, dass man bewusst provoziert, damit verdient er halt auch gerne und gut Geld, weil es genügend Leute gibt, die genau darauf anspringen, hast du ja auch gesagt. Und deswegen, man muss da sehr genau hingucken, auf jeden Fall. Das ist absolut richtig und wichtig, dass man da nicht so jetzt relativ unkritisch alles einfach nur mit offenen Armen empfängt, sondern gerade da muss man genau hingucken, was wer wie damit macht. Das ist auf jeden Fall richtig. So gesehen ist es aber, um den Kreis auf den Anfang zurückzuschließen, es ist einfach gerade in der heutigen Zeit, wo man so viel Frust jeden Tag aufbaut, wenn man die Nachrichten sieht, was jetzt gerade wieder an rechtsradikalen Dingen passiert sind, sei es jetzt, dass PolitikerInnen angegriffen, erschossen werden, Bombenanschläge oder sonst irgendwas, da macht es einfach, es entlädt diesen, es ist ein Weg, diesen Frust mal so ein bisschen abzubauen und sich wieder auf was zu konzentrieren, wie man vielleicht das Ganze anders angehen kann, aber diesen Frust rauszulassen, diesen Dampf, dazu ist Wolfenstein Youngblood wirklich hervorragend geeignet.
Absolut, ja. Ne, es ist natürlich nicht richtig, auf Gewalt mit Gegengewalt zu reagieren, aber wir haben den Luxus eines Videospiels, wo wir keinen wirklichen Menschen schaden. Das ist insofern also ein guter Kompromiss, um die Wut, die man hat, die politische Wut, dann in einem Videospiel zu entladen. Und da gebe ich dir recht. Alter, wie gut sich die erste Stunde, ich saß da so und ich dachte, oh Gott. Endlich. Deswegen muss ich die anderen Teile auch spielen.
Ja, ich glaube, da wirst du sehr viel Spaß mit da haben.
Sehr, 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 sehr gut. Lara, vielen, vielen Dank, dass du mit mir dich hier. Wir haben es gar nicht im Korb gespielt. Also, das ist eigentlich doof. wenn ich jetzt so das Gespräch jetzt so höre, dann hätten wir das eigentlich auch mal machen sollen. Aber
ja.
Es hat viel Spaß gemacht. Cyberpilot hat der Manu besprochen, wollte ich an dieser Stelle nochmal hinweisen. Er fand das ziemlich scheiße. Und das habe ich dummerweise bestellt, ist noch nicht angekommen aus England, aber naja, ich wollte es halt einfach, wollte die Wolfenstein-Reihe halt einfach komplett haben. Das hat dann irgendwie 15 Euro gekostet. Aber ich habe schon gehört, das ist irgendwie eine Katastrophe. Also wollte ich nur darauf hinweisen, wenn ihr dazu was hören wollt, das hat der Manu vor ein paar Tagen gemacht. Das ist das VR-Spiel, wo man so einen
von diesen
Drohnenpiloten, ne? Also irgendwie so ein Drohnenpilot spielt, man ist dann so ein Roboter. Dazu gibt's halt auch einen Cast, der hängt auch mit der Geschichte zusammen von Youngblood. Also da gibt's irgendwie einen Teil auf der Karte, auf dem dieses Ding dann spielt. Also wer jetzt Ultra-Fan davon ist, für den lohnt sich das vielleicht doch schon. Aber ansonsten ist das natürlich jetzt nicht unbedingt das Premium-Ding. Aber hört euch den Cast dazu an. Und Lara, wo findet man dich denn im Internet?
Auf Twitter findet man mich mit @larak mit 3a oder natürlich auch bei uns auf polygamia.de, wo wir auch über Videospiele, Filme und Serien und all das podcasten und schreiben.
Inglourious Basterds ist wahrscheinlich einer eurer Lieblingsfilme.
Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da haben wir jetzt nicht die Zeit, um das nochmal zu machen, weil da treffen Sujet und Regisseur bei mir aufeinander.
Das stimmt, okay. Also ja, Tarantino, das ist klar. Ich mach's schnell wieder zu. Das wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Immer wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.